Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich, wieder da zu sein. Ich meine, ich bin 2 Sonntage nicht da gewesen, war unterwegs zu Diensten in anderen Gemeinden und es ist dann umso schöner, euch wieder hier zu sehen und auch neue Leute zu sehen. Das ist sehr ermutigend. Wir setzen heute ja fort mit der Predigtserie im Philipperbrief. Die einen werden sicherlich alle Predigten bis jetzt mitverfolgt haben. Die anderen, für die ist das vielleicht die erste Predigt heute, in Kapitel 2 von Vers 19 bis Vers 30. Und ich habe die Predigt überschrieben, das kann man nicht ganz sehen, aber es soll heißen, wie aus Kohle ein Diamant wird oder wie Gott reife Persönlichkeiten prägt. Meine Erfahrung ist, dass ich eigentlich immer sehr gerne mit reifen Persönlichkeiten zusammen bin. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber ich genieße das immer. Das sind meistens Menschen, die so eine Ruhe ausstrahlen, eine Zufriedenheit, eine Dankbarkeit. Das sind Menschen, die gut zuhören können, obwohl sie selbst vieles zu sagen hätten und obwohl sie wahrscheinlich merken, wie vieles vielleicht von dem, was ich sage, gar nicht so reif ist und einem trotzdem zuhören. Das sind Menschen, die einen ermutigen können und das Menschen, wenn sie anfangen zu erzählen, dann wundert man sich schon, wie diese Menschen überhaupt noch zufrieden und dankbar sein können. Weil das sind oft Menschen, reife Persönlichkeiten sind oft Menschen oder eigentlich immer Menschen, die vieles erlebt haben und die oft durch sehr, sehr schwere Zeiten gegangen sind. Vielleicht sind das einfach mehrere Schicksalsschläge, die bei dieser Person zusammengekommen sind. Nahe Verwandte, die gestorben sind. Vielleicht die Eltern, die früh schon aus dem Leben geschieden sind. Vielleicht der Ehepartner, der gestorben ist und man die Kinder alleine aufziehen musste. Vielleicht sogar Menschen, die ihre eigenen Kinder zu Grabe tragen mussten. Und oft sogar einiges zusammen in einem Leben. Und man denkt sich, wie können diese Menschen so eine Ruhe überhaupt ausstrahlen? Wie sind sie nicht daran zerbrochen? Gerade heute, auch ältere Menschen haben häufig noch die Kriegsjahre erlebt, haben all die Not und das Elend mitgemacht. Und trotzdem strahlen sie häufig diese Ruhe und diese Zufriedenheit aus. Und ich frage mich, wie kommt das? Wie kann das sein? Und ich möchte das heute vergleichen mit diesem Prozess, wie aus Kohle ein Diamant wird. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber Diamanten sind nichts anderes als gepresste Kohle. Wir werden heute über diesen Prozess sprechen und hoffentlich das ein oder andere Geheimnis oder Rätsel lüften darüber, wie Gott reife Persönlichkeiten prägt. Und der Text, den wir heute lesen werden, ich sagte schon aus dem Philipperbrief Kapitel 2 von Vers 19 bis Vers 30, das ist so ein Text, der so ein bisschen die Struktur des Briefes durchbricht. Paulus hatte ja schon einiges gesagt über den Herrn Jesus und wie wir seinem Beispiel der Demut folgen sollen. Das letzte Mal habt ihr dann darüber gesprochen, wie wir auch unser Heil mit Furcht und Zittern, heißt es dort, ja, wirken sollen. Wie wir selbst vielleicht verändert werden. Und in diesem Text fängt er nochmal sehr persönlich an zu erzählen von dem, wie es ihm gerade selbst geht, was Paulus selbst gerade durchmacht, beziehungsweise seine Absichten auch, die er hat mit seinen Mitarbeitern, in diesem Fall der Timotheus und der Epaphroditus. Und das ist so, wie soll man sagen, als ob Paulus so erstmal sehr viel Theologisches, sehr wichtige Gedanken weitergegeben hat und nun so eine kurze Pause macht, um einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ein bisschen von dem zu erzählen, was ihn gerade selber beschäftigt. Und da gibt er uns Einblicke in seine Situation. Und ich denke, ihr erinnert euch noch, das haben wir immer wieder auch gesagt, Paulus selbst sitzt ja im Gefängnis in Rom, weil er an dem Glauben an Jesus festhalten möchte und muss sich verantworten vor dem Kaiser. Und lasst uns selbst hören, wie Paulus hier über seine Situation spricht im Philipperbrief, Kapitel 2 von Vers 19. Dort heißt es, ich, sagt Paulus, hoffe aber, im Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich guten Mutes sei, wenn ich um euer Ergehen weiß. Denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird. Denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr kennt aber seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir für das Evangelium gedient hat. Diesen nun, also diesen Timotheus, hoffe ich sofort zu senden, wenn ich meine Lage übersehe. Ich vertraue aber dem Herrn darauf, dass auch ich selbst bald kommen werde. Ich habe es aber für nötig gehalten, Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs, zu euch zu senden, da er ja sehnlich nach euch allen verlangt und er in Unruhe ist, weil ihr gehört hattet, dass er krank war. Denn er war auch krank, dem Tode nahe. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Nicht aber nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Ich habe ihn nun umso eiliger gesandt, damit ihr, wenn ihr ihn seht, wieder froh werdet und ich weniger betrübt sei. Nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche Brüder in Ehren. Denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tode nahe gekommen und hat sein Leben gewagt, um den Mangel in eurem Dienst für mich auszugleichen. Ein interessanter Text. Aus dem Nähkästchen geplaudert, Paulus erzählt von seiner Situation im Gefängnis, von seinen Mitarbeitern, den Mühen und Herausforderungen, mit denen er selbst konfrontiert ist, mit denen seine Mitarbeiter zu kämpfen haben. Auch die Mühe, die die Gemeinde in Philippi hat, die scheinbar diesen Epaphroditus als ihren Mitarbeiter zu Paulus geschickt hat. Und auf dieser Reise oder auch während seines Aufenthalts bei Paulus ist er scheinbar sehr, sehr schwer erkrankt. Eine schlimme Situation und er wäre fast gestorben. Und als die Gemeinde, wie auch immer, das dann mitbekommen hat, damals gab es ja noch kein Skype oder WhatsApp oder so, ja, damals wurden Nachrichten noch über lange Distanzen zu Fuß oder per Kurier dann ausgebreitet. Irgendwie haben die das mitbekommen, dass der Epaphroditus, ihr Abgesandter, dort so schwer erkrankt ist und sie haben sich viele Sorgen gemacht. Und in diese Situation hinein, schreibt Paulus diesen Philipperbrief, um ihn dann auch mitzugeben, ja, mit dem Timotheus und dem Epaphroditus, damit die Gemeinde in Philippi doch ermutigt ist. Das ist so sein Grundtenor hier in diesem Text. Und ich denke, das gibt uns einige Einblicke darin, wie Gott Persönlichkeiten, reife Persönlichkeiten prägt. Und der erste Prozess, der dort eine wichtige Rolle spielt, der kommt ja hier immer wieder vor, ja? Und das ist Druck. Ich glaube, keiner von uns hat gerne Druck oder Stress. Aber scheinbar ist das hier ein ganz wichtiger Prozess, der hier stattfindet. Druck. Und das ist, ich bin kein großer Experte, aber das ist, was ich mir so gehört und angelesen habe, bei Kohle auch der Fall. Unter ganz, ganz großem Druck wird Kohle zu einem Diamanten. Und es scheint so, dass Gott Druck, schwierige Situation, große Herausforderung, riesige Berge, wo wir nicht wissen, wie das ausgeht, benutzt, um reife Persönlichkeiten zu prägen und zu formen. Wenn wir mal durch den Text hier gehen, was hier alles an Druck ist. Also zum einen, der Paulus ist im Gefängnis und auch wenn er sehr zuversichtlich klingt, das kann ihn auch den Kopf kosten. Und das weiß Paulus auch. Wenn der Kaiser Nero, wahrscheinlich in der Zeit ist er da im Gefängnis, vielleicht einen schlechten Tag erwischt, kann es sein, dass er bei den Löwen in der Arena endet. Paulus sitzt im Gefängnis und wartet auf sein Urteil. Das ist Druck. Obwohl die Haftbedingungen bei seiner ersten Gefangenschaft hier wohl nicht so streng waren. Das heißt, die Mitarbeiter konnten ja zu ihm Er wurde zwar die ganze Zeit bewacht, aber er konnte doch viele Freiheiten genießen. Er konnte diesen Brief verfassen. Er konnte scheinbar auch aus dem Gefängnis Gäste im Gefängnis erreichen oder empfangen, aber auch Leute eben entsenden und beauftragen. Und so scheint der Timotheus und dieser Epaphroditus, der eben von Philippi gesandt worden ist, um Paulus zu helfen, so scheinen die beiden, vielleicht noch mit ein paar anderen, dort auch den Paulus zu unterstützen, dass er im Gefängnis immer noch einen großen Dienst und ein großes Werk für Gott tun kann, damit das Evangelium ausgebreitet wird. Dann sehen wir auch der Timotheus, der mit Paulus sehr, sehr viele Strapazen erlebt hat, der durch viele Schwierigkeiten gegangen ist. Und dieser Druck, der sicherlich auf dem Timotheus auch gelastet hat, was wird mit Paulus? Werde ich vielleicht selber auch gefangen genommen, weil er arbeitet ja für den gleichen Jesus. Er verkündigt die gleiche Botschaft des Paulus. Dieser Druck war sicherlich zu merken. Und dann, was wir eben gerade auch gelesen haben, der Epaphroditus, ja, der abgesandt worden ist, um dem Paulus zu helfen und auf einmal krank wird. Und damals gab es sicherlich auch schon einiges an Medizin und Hilfsmittel, aber längst natürlich nicht so gut, wie wir das vielleicht heute haben. Wir wissen nicht, was er hatte, aber das war scheinbar eine ernste Erkrankung, sodass man eigentlich damit gerechnet hat, dass der Epaphroditus sterben wird. Jetzt stellt euch mal vor, weit weg von seiner Familie, von seinen Angehörigen, von seiner Gemeinde, ist er dort bei Paulus im Gefängnis und hilft ihm. Und dann so etwas. Man könnte sich denken, das ist doch wirklich ungerecht. Ja, da ist jemand, der sich so für Gott einsetzt und dann wird er so krank und dem Tode nahe. Und Gott erbarmt sich. Und er lässt ihn am Leben und Paulus, als ob ihm so ein Stein vom Herzen fällt. Er sagt, ich bin Gott dankbar, dass er nicht zu der Traurigkeit, die ich sowieso schon habe, noch eine Traurigkeit drauf getan hat. Wir sehen hier, wie diese Männer, die so für Gott arbeiten, durch Druck, ganz, ganz starken Druck von außen und von innen geprägt werden. Es gibt so ein sehr gutes Zitat. Ich weiß gar nicht, von wem das stammt, aber ich finde das sehr anschaulich, wo man sagt, wenn das Leben dir eine Zitrone gibt, dann mach Limonade daraus. Und ich glaube, auch wenn das kein Bibelvers ist, aber ich glaube, hier in diesem Text ist auch dieses Geheimnis dahinter. Dieser Druck, wir könnten ihn als negativ empfinden. Wir könnten sagen, Mensch, wozu? Warum? Warum lässt Gott das zu? Warum ist das alles so schwierig? Man kann aber auch sagen, wozu? Wozu hat Gott das zugelassen? Nicht nach den Gründen zu suchen, zurückzugucken, vielleicht einen Schuldigen zu finden. Ja, wer ist jetzt schuld daran, dass es mir so schlecht geht? Sondern zu fragen, wozu kann das dienen? Wofür kann sich das noch vielleicht als hilfreich und heilsam erweisen? Ich denke, wir können hier dieses lernen. Der Druck, der kommt. Er kann zu etwas Wunderbarem werden. Bei der Kohle kann es einen Diamanten geben. Und ich habe hier ein Anschauungsmaterial mitgebracht. Das ist mein Hammer und eine Kohle. So, ja, seht ihr? Und ich dachte mir, wenn wir schon dabei sind, dann machen wir Diamanten. Ja, also wir haben doch jetzt gelernt, Druck macht Diamanten. Wer will einen Diamanten haben? Keiner? Also, wir haben hier Kohle. Ich hau mit dem Hammer kräftig drauf, dann machen wir Diamanten, ne? Vielleicht doch nicht, dann geht das Mikro noch kaputt. Aber was denkt ihr, was passieren würde, wenn ich so Diamanten mache? Das zerbricht, zerbröselt, ne? Ja. Vielleicht wird ein kluger Mensch sagen, ja, das ist nicht nur Druck. Man braucht auch Hitze. Also diese Kohle, die ist nicht ganz verbrannt. Ich habe die auf so einem Ascheberg gefunden. Also die hat schon mal gebrannt, gehe ich mal davon aus, zumindest teilweise. Aber ist trotzdem kein Diamant geworden. Und die gestern gegrillt haben, die haben wahrscheinlich auch keine Diamanten in der Asche gefunden. Also irgendwie fehlt da noch eine geheime Zutat, ne? Druck, ohne Druck wird es kein Diamant. Ohne Hitze auch nicht. Aber wenn wir es heiß machen und Druck ausüben, wird auch nicht unbedingt automatisch ein Diamant raus. Ist doch komisch, oder? Also ich glaube, wenn das so einfach wäre, ich könnte es immer zu Hause probieren. Vielleicht seid ihr besser als ich, ja? Nehmt mal ein Stück Kohle und hammert mal kräftig drauf, aber nicht auf die Finger. vielleicht wird es ja ein Diamant. Und wenn das klappt, dann sagt mir Bescheid. Dann werde ich auch welche machen. Aber ich vermute, das wird nicht klappen. Und meine Frage ist, warum? Wie? Und ich glaube, das Geheimnis liegt darin, wenn wir genauer gucken, wie Diamanten gemacht werden, dann sicherlich nicht mit dem Hammer und auch nicht mit einfach nur Feuer. Diamanten entstehen dort, wo sie eingeschlossen sind, wo sie nicht weg können. Ganz, ganz tief unten in der Erde. Da ist ein Haufen Kohle, es braucht keine Ahnung wie viele Tonnen Kohle, um einen kleinen Diamanten zu pressen, ja? Und die Hitze der Erde und der enorme Druck der Erde. Und die Kohle kann nirgendwo hin. Und es drückt von allen Seiten. Druck, Druck, Druck. Erst dann wird langsam mit der Zeit daraus ein Diamant. Und was ist dieses Besondere daran? Das ist nicht nur der Druck und nicht nur die Wärme, sondern das ist dieses Umschlossensein. Ja, in eine Form gepresst sein, könnte man sagen. Ja? Das, was einen Diamant macht. Wenn wir einfach nur eine Kohle nehmen und drauf rumhämmern, dann wird sie in alle tausend Teile verfliegen. Und wisst ihr, es gibt so viele Menschen, auch alte Menschen, die nicht reif geworden sind. Sie haben viel Druck in ihrem Leben vielleicht gehabt. Aber irgendwie hat ihnen etwas gefehlt, das diesen ganzen Druck so zusammengeführt hat, dass sie ein Diamant geworden sind, dass sie eine reife Person geworden sind. Nein, sie sind zerbrochen. Sie sind zerflogen in tausend Teile. Und wenn wir ihnen begegnen, dann sind das verbitterte Menschen. Und wir fragen uns, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass wir Menschen treffen, die einfach so eine Reife ausdrücken? Und sie haben auch all die schlimmen Dinge erlebt. Und andere Menschen, sie sind einfach nur kaputt und verbittert und zornig. Wo ist da der Unterschied? Und wisst ihr, da ist mir eine Kleinigkeit aufgefallen in diesem Text. Ich weiß nicht, ob euch das beim Lesen aufgefallen ist. Es gibt an drei Stellen einen ganz kurzen Zusatz, der meiner Meinung nach die Antwort ist auf diese Frage. Wie wird aus Kohle ein Diamant? Wenn nur hämmern und nur heiß machen, nicht reichen. Wenn ihr in Vers 19 schaut, ich aber hoffe im Herrn. Wieso schreibt er im Herrn? Wisst ihr, als ich das gelesen habe, habe ich mir gesagt, eigentlich ist das unnötig, diese Information. Ich aber hoffe, Timotheus bald zu euch zu senden. Wunderbar. So, da hat Paulus doch alles schon gesagt. Warum jetzt dieses im Herrn? Was soll das überhaupt bedeuten, im Herrn? Oder dann, wenn wir weiterlesen, dann sehen wir in den folgenden Versen, nochmal, ich bin jetzt gerade selbst, genau, in Vers 29 heißt es dann nochmal, nehmt ihn auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche Brüder in Ehren. Könnte man auch sagen, dieses im Herrn, ja, was soll denn das bedeuten? Weg damit, nehmt ihn auf mit aller Freude und gut ist. Was sollen wir hier im Herrn noch tun? Wie? In 24 ist das auch nochmal, ne? Ich vertraue aber im Herrn darauf, dass auch ich selbst bald kommen werde. Und man könnte doch sagen, ich vertraue aber darauf, dass ich das hinkriege mit dem Kaiser Nero und wir werden ihn überzeugen, dass Christen doch keine schlechten römischen Bürger sind und dass wir auch ganz normale Menschen sind und so weiter und dass wir niemandem etwas zuleide tun und dann werde ich schon freikommen, dann komme ich zu euch und dann freuen wir uns mal ein Fest. Wieso immer im Herrn? Dreimal kommt das hier vor. Und auch zwischen den Zeilen merkt man immer wieder, dieses im Herrn spielt irgendwie eine ganz besondere Rolle. Und ich meine, dieses im Herrn, das hat eine ganz besondere Bedeutung. Das ist nämlich diese kleine entscheidende Zutat. Zu Druck und Feuer und all diese ganzen Sachen, die man braucht, um einen Diamanten zu machen, brauchen wir noch etwas, das den ganzen, diesen Prozess zusammenhält, fokussiert, verbindet, dem Ganzen eine Form gibt, dass es eben nicht in tausend Teile verfliegt, sondern wirklich irgendwann mal zu Reife und zu einem wunderbaren Diamanten wird. Und ich glaube, dass das Geheimnis liegt im Herrn. Gemeint ist hier natürlich im Herrn Jesus Christus. Und was heißt das, wovon Paulus hier spricht? Was ist diese geheime Zutat? Und ich meine, damit ist die Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus gemeint. Was bedeutet das? Wie kann das aussehen? Wenn wir bei Paulus sehen, dieses im Herrn, das ist so eine ganz, ganz grundlegende Tatsache, Beziehung in seinem Leben, die alles zusammenhält. Das ist einmal, hat das etwas mit dem Glauben zu tun, mit Vertrauen, Vers 24. Vertrauen auf den Herrn Jesus Christus. Vertrauen darauf, wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, über den Herrn Jesus, dass er der Erretter der Welt ist, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Oder wenn ihr euch noch an Philipper 1, Vers 6 erinnert, wo Paulus sagt, ich bin zuversichtlich, dass der, der das gute Werk in euch angefangen hat, es auch zu Ende führen wird. Das ist dieses Vertrauen in Jesus Christus, dass Jesus Christus tatsächlich der Herr ist, derjenige, der die ganze Welt in seiner Hand hat, derjenige, der am Kreuz unser Schuldproblem gelöst hat, derjenige, der tatsächlich auferstanden ist und damit uns die Garantie gibt, dass alle, die auf ihn vertrauen, ewiges Leben haben, auch wenn sie sterben, ewig leben werden. Das ist der Herr, der mit uns sündigen Menschen fertig wird, der mit uns sündigen Menschen an sein gutes Ziel kommt. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil er das kann, weil er der Herr ist. Im Herrn Jesus Christus, allein. Das ist die Komponente, die den ganzen Druck, den wir vielleicht von außen haben in unserem Leben, und ich weiß nicht, was euch gerade alles so beschäftigt und mit welchen Sorgen ihr vielleicht hierher gekommen seid, im Herrn Jesus, im Vertrauen auf unseren Herrn Jesus Christus, das gibt uns diesen Halt, diese Form, diese Hülle vielleicht, die uns umgibt, dass wir nicht in tausend Stücke auseinanderfliegen, wenn der Hammer des Schicksals so auf uns niedergeht. Bam, bam, bam. Dreimal die Woche vielleicht. Sondern dass wir daraus Stück für Stück reifen. Wie ist das möglich? Ganz konkret. Ich denke, eine ganz, ganz wichtige Sache für jede Beziehung ist, dass man miteinander redet. Und so ist das auch mit Jesus. Wisst ihr, Jesus, er ist nicht nur am Kreuz gestorben, er ist auferstanden und er sitzt zur Rechten Gottes und er hat versprochen, immer bei uns zu sein durch seinen Heiligen Geist. Und deshalb wünscht er sich, er wartet ja nur darauf, dass wir unseren Mund aufmachen, vor allen Dingen unser Herz öffnen, dass wir uns ihm zuwenden, als eine reale Person, die da ist für uns, die ganze Welt in seiner Hand hat und die mit der ganzen Liebe, mit seiner ganzen Kraft uns in seinen Schutz, in seine Arme schließen möchte. Das können wir am besten machen, indem wir auf ihn hören, in den Evangelien lesen, wo wir von ihm erfahren, aber vor allen Dingen auch, wenn wir im Gebet mit ihm sprechen. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir diese Beziehung pflegen, dass wir vielleicht sogar eine Zeit am Tag uns ganz bewusst frei halten, wo wir uns Zeit nehmen, um zu hören, um einfach zu sagen, Jesus, hier bin ich, jetzt will ich hören, jetzt will ich mit dir reden. Natürlich wissen wir, dass er immer bei uns ist. Und ich denke, das ist eben die andere Sache, nicht nur ein paar Minuten am Tag, nicht nur anderthalb Stunden in der Woche hier im Gottesdienst, sondern dass wir, egal was wir tun, dass wir immer wissen, Jesus ist da. Wenn wieder mal der Hammer kommt, dann wissen wir, Jesus, er hat uns im Arm. Er wird, wenn wir uns an ihm festhalten, dann wird er uns zusammenhalten. Dann können wir das schaffen. Dann müssen wir nicht daran zerbrechen, weil er da ist. Weil wir ihm vertrauen können. Und wisst ihr, mit jedem Mal, wo der Hammer des Schicksals uns trifft und wir uns an Jesus klammern, werden wir ein bisschen fester. ein bisschen stabiler. Und wir merken, wow, das hält. Das hält. Das hilft ja wirklich. Und so formt und prägt Gott in uns sein Bild. Eine Frage, die ich mir gestellt habe und die ich euch gerne mitgeben möchte, ist: Dich wird prägen, womit du dich umgibst. Und was sind die Personen und Dinge, die dich umgeben? Das wird dich prägen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit Jesus Christus umgeben. Dass wir ganz in ihm verwurzelt sind, dass wir wirklich so viel Zeit und so bewusst wie möglich auch diese Beziehung mit ihm gestalten. Dass wir auch uns mit Menschen umgeben, die schon diese Reife vielleicht, wo das schon zum Tragen kommt. Wo wir wissen, dass sie auch diese vielleicht auch schweren Schicksalsschläge erlebt haben mit Jesus Christus und dadurch stark geworden sind, dadurch einen schönen, einen reifen Charakter entwickelt haben. Dich wird prägen, womit du dich umgibst. Die Frage ist, sind wir verbunden in Jesus Christus? Und wisst ihr, das alles fängt an, ich habe das schon oft gesagt und ich möchte es nur immer wieder sagen, das alles fängt an mit einer Entscheidung und kann mit einem kurzen Gebet beginnen. Jesus, ich vertraue dir. Jesus, ich vertraue dir, in diesem Schicksal, in dieser schweren Zeit, die ich gerade durchmache, sei es auf der Arbeit, in einer Beziehung vielleicht, vielleicht mit den Kindern, mit dem Ehemann, was auch immer, vielleicht ein schweres Schicksalsschlag. Jesus, ich vertraue dir. Das ist der erste Schritt hin zu dieser festen Verbundenheit. Und Jesus, er wird uns nicht enttäuschen. Er hält uns fest. Er hat uns nicht versprochen, dass der Hammer nicht mehr kommt. Nein, der Hammer kommt. Paulus, Timotheus, Epaphroditus, alle haben diesen Hammer zu spüren bekommen. Aber in Jesus Christus sind sie nicht daran zerbrochen und zerbröselt, sondern zu reifen Menschen geworden. Und schaut mal, was für Menschen sie geworden sind. Das ist der dritte Prozess. Wenn wir das hier lesen, was sie leisten. Stellt euch vor, Paulus, er sitzt im Gefängnis. 4 Briefe hat er in dieser Zeit geschrieben, die in der Bibel sind. Die über 2000 Jahre lang schon vielen, vielen Menschen Orientierung gegeben haben in ihrem Leben, in ihrem Glauben an Jesus, in der Nachfolge. Immer dann, wenn der Hammer kam, bam, haben Briefe des Apostel Paulus, die er dort in dieser Zeit geschrieben hat, geholfen. Der Philipperbrief, wir lesen ihn, voller Freude, voller Zuversicht, voller Ermutigung. Der Epheserbrief, der Kolosserbrief, all diese Briefe kommen aus dieser Zeit. Oder wenn wir auch hier lesen, was Timotheus oder Epaphroditus, was sie alles leisten an selbstloser Hingabe für Paulus, aber vielmehr noch für das Evangelium, wo sie gar keinen Nutzen eigentlich davon haben, dass sie das Evangelium verkündigen, dass sie zu Paulus stehen. Das wäre doch viel einfacher gewesen, wenn sie in alle Welt sich zerstreuen würden, dass, falls der Paulus doch irgendwie gehängt wird, sie nicht gleich mit umkommen. Aber sie tun das nicht. Warum? In Jesus Christus haben sie die Kraft, sich von sich selbst loszureißen und auf Jesus zu schauen und auf seinen Willen, auf sein Werk und auf die Menschen, die Jesus lieb hat, seien es Christen oder noch nicht Christen. All diese Menschen, die Jesus wichtig sind, die sind auch ihnen wichtig. Und dann ist es ihnen eigentlich gleichgültig, ob sie krank werden und fast sterben oder ob sie gefangen sind oder ob sie vielleicht gefangen genommen werden könnten. Sie kümmern sich einfach für die anderen. Sie glänzen in diesem selbstlosen Dienst, in dieser Hingabe für andere Menschen. Wisst ihr, ich habe hier einen Ring mitgebracht. Keine Angst, das ist kein echter Diamant. Aber nehmen wir mal an, das wäre ein echter Diamant. Was macht einen Diamanten wertvoll? Wie? Er glänzt, ja. Ist hart, ja. Ist interessant für die Bauleute, ne? will man Steine schneiden wollen oder so, aber mit dem schneidet man keine Steine. Die Reinheit, ja. Bis jetzt habt ihr Dinge genannt, die in dem Diamanten sind, ne? Ich meine, ja, das sind alles schöne Sachen.
Ne? Das Wertvolle macht, dass man das weiß, dass ein Diamant ist. Wenn man das nicht weiß, ist der eine, kann es auch Glasscheibe sein.
Ja. Also das ist ja kein Diamant, ne? Sieht aus wie ein Diamant, ne? Glänzt auch. Und ich sag euch, der ist unbezahlbar, dieser Ring. Also meine Frau wird euch töten, wenn ich den verliere. Nein. Aber sie hat mir gesagt, verlier den bloß nicht. Und wisst ihr, was ihn wertvoll macht? Das ist die Bedeutung, die dieser Ring hat als Symbol. Das ist die Bedeutung, die ich diesem Ring beigemessen habe und meine Frau. Dadurch wird er wertvoll. Auch wenn es kein richtiger Diamant ist. Wenn wir wertvolle Menschen sein wollen, dann hat das erst einmal nichts mit uns zu tun, sondern mit dem Wert, den wir für andere Menschen geben. Wo wir für andere Menschen da sind, wo wir anderen Menschen helfen, wo wir uns selbst zurückstellen, um anderen zu dienen, um sie glänzen zu lassen, um sie glücklich zu machen, um ihnen zu helfen. Da wird der Wert von uns auch mitbestimmt. Natürlich wissen wir alle, dass wir unendlich wertvoll sind in Gottes Augen. Er hat uns gemacht und er hat seinen Sohn für uns geopfert, damit wir wieder in einer Beziehung zu ihm leben können durch den Glauben, weil wir selbst das nicht in Ordnung bringen können. Und er möchte, dass wir wertvoll sind für andere Menschen. Das ist, was Paulus und Timotheus und Epaphroditus uns hier beispielhaft vorführen. In Jesus prägt Gott dich in dieser engen Verbundenheit mit ihm. Mit Schicksalsschlägen vielleicht, ja. Gott lässt das zu. Hitze, Schwierigkeiten, Herausforderungen, schwierige Menschen. In Jesus Christus prägt Gott dich, damit du wertvoll wirst. Für viele. Wovon oder von wem lässt du dich prägen? Und ich denke, es ist am besten, wenn wir von Vorbildern lernen. Jesus ist natürlich ein großes Vorbild. Aber ich glaube, dass auch viele Menschen uns helfen können, vorbildliche Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, gute Vorbilder sein können. Und meine Frage an dich heute ist, wer kann diese Person für dich persönlich sein? Wer kann dein Vorbild sein? Wer ist vielleicht eine reife Person in deinem Umfeld, wo du sagst, ja, ich glaube, von ihr könnte ich noch einiges lernen. Nimm dir Zeit, triff dich mit dieser Person, verbring Zeit mit ihr. Sprich mal, hör mal, frag mal, wie bist du damit umgegangen? Das können vielleicht die Eltern sein oder die Großeltern, vielleicht aber auch ein Freund. Wenn wir uns prägen lassen wollen, dann brauchen wir Vorbilder, die uns prägen. In Jesus Christus natürlich. Die vielleicht noch viel wichtigere Frage ist, für wen werde ich ein Vorbild sein? Wen wirst du prägen? Amen.